Hallo.
Hallo.
So, willkommen zurück bei unserem hübschen kleinen Podcast Neues aus dem Rotstiftviertel und nicht wie das manche Leute schon auf Twitter ganz toll missinterpretiert haben und falsch geschrieben haben und geschrieben haben, Neues aus dem Rotlichtviertel.
Weiß ja auch nicht, wie die drauf kommen.
Es ist auch ganz, ganz absurd, dieser Zusammenhang. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ja, und so schnell wird aus, wir machen das alle 2 Wochen, zwischen dem ersten Podcast und dem zweiten sind 2 Monate Pause aus unterschiedlichen Gründen. Aber das ist unser Neujahresvorsatz. Das wird besser, hoffe ich.
Ja.
Aber das ist ganz hervorragend, weil vor Weihnachten ist immer ganz schwierig, über irgendwas zu sprechen. Außer man spricht darüber, was Leute denn vor Weihnachten noch im Unterricht tun oder was sie nicht tun. Aber jetzt, so im Jänner, da nähert sich ja etwas ganz, ganz Furchtbares und Schlimmes immer.
Beliebt berüchtigten Zeugnis.
Genau. Das heißt, wir werden heute sprechen über Zeugnisse und über Noten und was da die Unterschiede sind zwischen deutschen Systemen und dem österreichischen System. Ich weiß gar nicht, gibt es in Deutschland unterschiedliche? Ist das wieder je nach Bundesland unterschiedlich?
Also tatsächlich gibt es durchaus Unterschiede in den Bundesländern, die ich kenne. Also jetzt nicht unbedingt genau die Notensysteme, also wie es gehandhabt wird in den anderen Bundesländern, aber grob gesagt, bei uns gibt es zumindest schon mal dieselben Zeugnisnoten und die drücken auch das Gleiche aus.
Ja, und in Österreich gibt es eines, weil bei uns, Überraschung, ist gerade was dem Bereich angeht, Bildung Bundessache und höchstens organisatorisch Ländersache. Das ist sehr schön, meistens. Aber dann fangen wir gleich mal mit dem ersten an. Was ist denn überhaupt ein Zeugnis?
Ein Zeugnis ist ein natürlich hochoffizielles Dokument, das von der Schule ausgestellt wird. Bei uns immer zum Ende eines Halbjahres. Also Stichtag jetzt wäre bei uns der 31.1., da ist das erste Halbjahresende. Und dann zum Ende des Schuljahres gibt es ein weiteres Zeugnis. Im Zeugnis wird ausgedrückt, welche Leistungen eine Schülerin oder ein Schüler erbracht hat und wie gut diese bewertet werden. Also das Zeugnis misst de facto, wo steht das Kind oder der junge Erwachsene und worin ist das Kind besonders gut oder wo gibt es eher größere Baustellen?
Das ist bei uns mit einer einzigen Ausnahme genauso. Also wir haben das auch im Semester und also nach dem ersten Semester, Ende Jänner und am Ende des Schuljahres im Juli. Mit dem Unterschied, dass nach dem ersten Semester ist in Österreich kein Zeugnis, sondern eine Schulnachricht und kein Formular. Also das wird auch nicht auf diesem hübschen Dokumentenpapier gedruckt mit dem Bundesadler im Hintergrund, sondern auf stinknormalem, handelsüblichem Druckerpapier und gibt nur Auskunft darüber, wo der Schüler oder die Schülerin jetzt am Ende des ersten Semesters steht. Aber meine Beurteilung geht immer über das gesamte Schuljahr und betrachtet nicht die beiden Semester getrennt. Zumindest im Moment ist das so. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, weil gerade wenn man Schultypen wechselt, also bei uns nach der 4. Klasse Gymnasium oder Hauptschule oder sonst was, und auf irgendeine berufsbildende Schule geht, die wollen ja wissen, wen sie aufnehmen. Das heißt, sie müssen die Leute aufnehmen mit den Schulnachrichten aus dem ersten Semester. Genauso, wenn man sich auf irgendeinen Studienplatz auf einer Fachhochschule bewirbt, da muss man dann sein Jahreszeugnis oder sein Abschlusszeugnis und sein Maturazeugnis nachbringen. Die unterscheiden sich mitunter doch sehr stark.
Kann ich mir gut vorstellen. Also bei uns ist es ähnlich, wenn ein Schüler oder eine Schülerin eben im Halbjahr wechselt oder sich für das kommende Schuljahr auch für eine neue Schule bewirbt. Da muss dann das Halbjahreszeugnis vorgezeigt werden. Das ist dann eben maßgeblich für die Beurteilung und Aufnahme. Das abschließende Schuljahreszeugnis muss nachgereicht werden.
Aber das ist ja eigentlich gar nicht das Spannende an Zeugnissen, zumindest für uns jetzt nicht, sondern das Spannende sind hauptsächlich die Dinge, die da draufstehen. Und zwar fange ich mit dem an, über das wir heute nicht sprechen, nämlich zumindest bei uns steht dann auf diesem Zeugnis auch noch drauf, ob der Schüler, die Schülerin zum Aufstieg in die nächsthöhere Schulstufe berechtigt ist. Nehme an, das wird in ähnlicher Formulierung auch so sein.
Genau.
Darüber sprechen wir heute aber nicht. Wir sprechen nicht über Aufstiegsmodalitäten, sondern wir sprechen über die anderen Dinge, nämlich die, die dazu führen, dass das da oben steht, nämlich die Noten. Und jetzt sollten wir vielleicht mal darüber sprechen, was ist überhaupt eine Note?
Eine Note drückt in Form einer Ziffer aus, inwiefern die dargebrachte Leistung als gut oder eben nicht gut bewertet wird. Bei uns in Deutschland sind das die Notenstufen von 1 bis 6, wobei 1 bedeutet, die Leistung ist sehr gut und Eine Note 6 würde bedeuten, die Leistung ist ungenügend und erfüllt die Anforderungen gar nicht.
Ja, das ist bei uns ähnlich. Wir haben nur 5 Beurteilungsstufen, also es geht nur von 1 bis 5. Sonst ist es aber gleich, also wir haben einfach nur eine Stufe weniger. Sie drücken auch ähnliche Dinge aus. Eine 1 ist in der offiziellen Definition, ist, also heißt es auch nicht 1, sondern sehr gut. Also das ist die offizielle Bezeichnung. Also es geht von uns von sehr gut über gut zu befriedigend, zu genügend bis hin zu nicht genügend. Ich sage immer, wenn der Schüler genau das erfüllt, was ich erwarte, dann ist das befriedigend. Dann ist es eine 3. Weil eine 2 ist laut Definition schon Leistungen über das geforderte Maß hinaus. Der muss mehr können als das, was ich erwarte. Das ist besonders bei Schülerinnen und Schülern, die gerade aus der Volksschule zu uns kommen, schwierig oft verständlich zu machen, weil erfahrungsgemäß ist eine 3 in der Volksschule schon das ultimativ große Drama.
Also in der Tat wird von vielen Kindern im Volks- oder Grundschulalter die Note 3 bereits als eine schlechte Note definiert. Was sie de facto aber nicht ist. Die ist ja immer noch befriedigend und damit im Allgemeinen völlig in Ordnung.
Das hängt aber, glaube ich, auch mit diesem alles und jeder muss aufs Gymnasium gehen zusammen.
Könnte auch damit zusammenhängen. Oder es noch verstärken.
Ja, eine 4 wäre dann Leistungen, die gerade noch so irgendwie, also offiziell heißt es, mit denen der Schüler die gestellten Anforderungen in den wesentlichen Bereichen überwiegend erfüllt. Also gerade noch irgendwie, das ist dieses berühmte mehr als die Hälfte.
Bei uns in Deutschland nennt man das ausreichend. Das heißt, die Kenntnisse, die die Schülerin oder der Schüler gezeigt hat, grundsätzlich ausreichend im Maß vorhanden, aber eine Verschlechterung würde bedeuten.
Ja, eben nicht. Und dann gibt es noch das Letzte, das nicht genügend. Und ich finde, diese Formulierung ist sehr schön. Ich zitiere hier einfach mal aus der Leistungsbeurteilungsverordnung. Mit nicht genügend sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler nicht einmal alle Erfordernisse für die Beurteilung mit genügend, siehe Absatz 5, erfüllt. Ich sage dann immer sehr salopp, er kann nicht einmal das. Ja? Nicht einmal das kann er.
Die Notenstufe 5 in Deutschland wird mit mangelhaft bezeichnet. Das ist, glaube ich, einer der Unterschiede, der jetzt eben bei uns mit dieser zusätzlichen Notenstufe aufkommt. Mangelhaft bedeutet, es sind Kenntnisse da, aber sie reichen eben nicht aus, um die allgemeinen Anforderungen noch zu erfüllen. Worst-Case-Szenario wäre dann die Note 6 mit ungenügend, wo man eben sagen muss, da ist fast nichts mehr da. Das ist im Prinzip euer ungenügend oder nicht genügend.
Ja, ob da jetzt, da könnte man jetzt sehr lang und sehr ausführlich drüber diskutieren, ob und inwiefern da eine zusätzliche Beurteilungsstufe dazwischen sinnvoll ist. Also ob da nach 5 noch eine 6 kommen muss oder ob man, weiß nicht, wie ist das in Deutschland mit so Zwischendingen, also weiß ich nicht, 1 plus und 1 minus, gibt es sowas?
Es gibt schon diese Zwischenstufen, allerdings werden sie nicht im Zeugnis ausgedrückt, solange es ein Zeugnis 1 bis 6 ist. Das ist was anderes in der gymnasialen Oberstufe, wo es eine Punktebewertung von 0 bis 15 Punkten gibt, wobei 15 Punkte im Prinzip sehr gut, also 1 plus wäre. 14 Punkte wären eine glatte 1. Punktesystem in der Oberstufe drückt noch einmal viel genauer aus, welche Note vorhanden ist, als jetzt die Ziffernoten von 1.
Ja, das haben wir auch nicht. Also wir haben auch kein Notensystem und bei uns gibt es auch keine Zwischenabstufungen, sondern es gibt nur 1, 2, 3, 4, 5, Ende. Und in der Theorie gibt es dann noch ein nicht beurteilt. Also es gibt es auch in der Praxis, aber es kommt nicht so häufig vor. Gibt es das in Deutschland auch?
Das gibt es auch, das bedeutet dann eben, dass das Kind aus irgendwelchen Gründen eben von der Note, also entweder nicht benotet werden kann oder vielleicht auf eine Note ausgesetzt wird.
Ja, also es ist bei uns auch so, es gibt Gründe, beziehungsweise es gibt Voraussetzungen, unter denen eine Schülerin, ein Schüler, das heißt dann immer so schön, als außerordentlich geführt wird, als außerordentliche Schülerin oder Schüler, wo dann zumindest in gewissen Fächern oft in Deutsch oder in Fremdsprachen bis zu irgendeinem Einstufungstest oder so keine Note vergeben wird. Oder ich kann nicht beurteilen, weil häufigster Fall, Schüler ist nicht da. Warum auch immer. Kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben, warum Schüler viel fehlen. Aber es ist zum Beispiel auch möglich, wenn ein Schüler zwar viel da ist, aber keine Leistung bringt, also gar nichts. Der zeigt nicht auf, der bringt keine Hausaufgaben, ich hab vielleicht ein Fach, in dem ich keinen Test schreibe und ich habe keine Grundlage für eine Beurteilung, auch wenn er immer da ist, könnte ich dann eigentlich mit nicht beurteilt beurteilen.
Alleine macht ja schon nicht unbedingt eine Note oder Leistung aus.
Und eigentlich ist das nicht beurteilt die viel höhere Strafe als das nicht genügende Zeugnis. Wie ist das dann bei euch mit Verhalten in der Schule? Wird das ausgewiesen am Zeugnis?
Wird das, also wir haben bis zur, also bis inklusive der Mittelstufe, Oberstufenzeit, bis dahin haben wir ausgezeichnete Kopfnoten für Arbeiten und Sozialverhalten. In der Oberstufe werden diese nicht mehr länger ausgezeichnet, sondern fließen direkt in die eigentliche Note mit ein.
Finde ich ein sehr interessanter Unterschied. Ich darf nämlich das Verhalten der Schülerinnen und Schüler gar nicht in meine Fachnote einfließen lassen, weil es dafür eine eigene Beurteilung gibt, nämlich das Verhalten der Schüler im Unterricht. Es steht nämlich ganz explizit drinnen, das Verhalten des Schülers in der Schule und in der Öffentlichkeit darf in die Leistungsbeurteilung nicht einbezogen werden, weil wir eben einen eigenen Punkt auf dem Zeugnis haben über die Beurteilung des Verhaltens in der Schule. Wird das auch mit denselben Ziffernoten beurteilt bei euch, wenn es beurteilt wird?
Also es wird tatsächlich auch mit Ziffernoten von 1 bis 6 grundsätzlich benotet. Ich hatte aber auch den Fall, dass ich an meiner vorherigen Schule Arbeits- und Sozialverhalten nicht in den Ziffernoten ausdrücken sollte, sondern in Teil, also in Noten von A bis D, weil im Prinzip A für die Note 1 stehen würde und D für eine 4. Und diese Noten waren dann nochmal unterteilt in 9 verschiedene Einzelbereiche, weshalb man also für Arbeits- und Sozialverhalten in dem Fall ja 18 Teilnoten vergeben musste.
Okay, das ist aufwendig, wird nicht immer angeführt, also bei manchen, in manchen Schularten, bei gewissen Schulstufen nicht. Aber wenn es angeführt wird, dann gibt es auch nur 4 Stufen und die sind auch nicht durchbeziffert, sondern sie heißen sehr zufriedenstellend, zufriedenstellend, wenig zufriedenstellend und nicht zufriedenstellend. Die Regel ist eher zufriedenstellend oder sehr zufriedenstellend. Und das ist aber auch eine Gesamtschau über alle. Also da geben alle Klassenlehrer quasi ihren Vorschlag ab, welche Betragensnote das sein soll. Ich glaube, ein wenig zufriedenstellend oder nicht zufriedenstellend müssen beantragt und abgestimmt werden. Zumindest ist das bei uns an der Schule so.
Bei uns tatsächlich auch ganz ähnlich. Also bei allen Noten, die in ungenügende Leistung oder mangelhafte Leistung haben, da muss nochmal genauer geschaut werden.
Aber ihr müsst nicht über jede ungenügende Leistung abstimmen, oder?
Nein, das nicht.
Okay,
Also
das fände ich
ist es
seltsam.
ganz spannend, wenn es dann um die Frage geht, wird der Schüler oder die Schülerin versetzt?
Ja, das sowieso und bei der Gelegenheit, wenn wir uns dann in Zukunft darüber unterhalten, müssen wir uns über unterschiedliche Begrifflichkeiten unterhalten, weil wenn ich einen Schüler versetze, ist das was ganz anderes. Dann sitzt er auf einem anderen Platz in der Klasse.
Ja, dann würde ich ihn einfach umsetzen in meinem Raum.
Ja, das ist bei uns synonym, aber das nur am Rande, das heißt bei uns Aufstieg in die nächsthöhere Schulstufe.
Sehr schön.
Ja.
Ja, bei
Aber
uns.
darüber reden wir, glaube ich, ein andermal, wie das genau vonstatten geht, weil das braucht, glaube ich, auch wieder sehr viel Raum. Jetzt haben wir sehr viel über Dinge gesprochen, die bei Noten unterschiedlich und gleich sind. Und jetzt kommen wir zu dem, weil wir ja gesagt haben, wir wollen immer über Dinge sprechen, die anders sind oder die sich unterscheiden. Und dann wollen wir über Dinge sprechen, die vermutlich Lehrern auf der ganzen Welt gleich sind, nämlich das Problem, wie komme ich eigentlich zu meiner Note und was ist das Schwierige am Beurteilen? Was würdest du, wenn du in einem Satz zusammenfassen müsstest, was ist das Schwierige am Beurteilen und am Noten geben, was würdest du sagen?
Einen Satz.
Es können noch zwei sein.
Ich finde tatsächlich besonders schwierig an der Notengebung, dass man versucht, Leistung eines Menschen komplett objektiv abzubilden, obwohl man weiß, dass man diese hundertprozentige Objektivität kaum, also eigentlich gar nicht herstellen kann.
Eins von den größten Problemen, die aber die Schüler genauso wissen. Also die Schüler wissen ja auch, zumindest bis zu einem gewissen Grad, der möglichst gute Versuch, objektiv zu sein, aber hundertprozentig kann es nicht funktionieren. Also ich glaube, auch Schüler wissen das sehr gut. Ich glaube aber auch, dass Schüler zu dem überwältigenden Großteil ihrer Lehrerinnen und Lehrer so viel Vertrauen haben, dass sie sich darauf verlassen, dass diese Beurteilung objektiv vonstatten geht. Hast du da irgendwelche, oder wie machst du denn das, dass du das möglichst objektiv, also entweder für dich oder für deine Schülerinnen und Schüler möglichst objektiv und transparent oder für die Eltern darzustellen versuchst? Das war kein Satz.
Also ich handhabe das so, dass ich am Anfang natürlich erstmal die Schüler und Amateurin kennenlerne und da aber auch mit ihm bespreche, worauf achte ich eigentlich dann bei den Noten? Also was wird eigentlich bewertet? Ich habe jetzt zum Beispiel mit Ethik einfach in der Grundschule, bei dem nicht unbedingt festgeschrieben ist, ob eine Leistungskontrolle geschrieben werden muss oder nicht. Das heißt, ich sage den Kindern dann auch eben, ob wir eine schreiben oder wie sich dann die Note ansonsten zusammensetzt. Gerade im Fach Ethik jetzt kein Freund von schriftlichen Leistungskontrollen in der Grundschule, weil sie häufig von den Antwortoptionen für die Kinder wenig Spielraum für wirkliche Meinungsdarlegung bilden und vor allem, weil das etwas ist, was Kinder in diesem Alter erst noch üben müssen. Weshalb ich jetzt an Ethik den Kindern auch sage, es geht vor allem um die mündliche Mitarbeit, aber nicht darum, dass ich ihre Meinung bewerte. Das darf ich nicht, das werde ich auch nicht. Ich bewerte aber, ob sie ein Argument bringen können. Also ob sie mir ihre Meinung verständlich darlegen und wie sich das zum Beispiel entwickelt oder ob wir Probleme innerhalb von einem Komplex erfassen. Vor den Zeugnissen bespreche ich auch noch einmal Noten mit den Kindern und ich nutze dafür gerne das Prinzip der Selbstreflexion. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, indem die Kinder sich nämlich auch selber erst einmal reflektieren haben für die Notenbesprechung, nochmal eine ganz andere Basis. Und da stelle ich fest, dass die meisten Kinder doch auch einen ganz guten Blick dafür haben, wie viel Anstrengung und Leistung sie erbracht haben oder wo sie selber sagen, da hätten sie noch Verbesserungsbedarf.
Bei mir ein bisschen anders, aber eigentlich auch nicht. Auch ich teile meinen Schülerinnen und Schülern mit, was sie leisten müssen, um zu einer positiven Note zu kommen, mit, ich glaube, dem wesentlichen Unterschied, dass ich das sogar muss. Also ich muss schriftlich bekannt, ich muss schriftlich meine Leistungskriterien bekannt geben. Am Anfang des Schuljahres. Die müssen auch von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Bin mir nicht sicher, ob das nicht nur bei uns in der Schule so streng gehandhabt wird, weil im Großen und Ganzen läuft es immer nur darauf hinaus, ich brauche Rechtssicherheit im Fall des Falles, dass jemand gegen den Bescheid zum Nichtaufsteigen beruft. Der Fall kriegt aber zumindest bei uns so selten ein, dass das eigentlich egal ist. Aber natürlich ist es im Sinne der Transparenz und der Fairness gegenüber der SchülerInnen zu sagen, was fließt alles in ihre Beurteilung mit ein. Und ich mache das immer wirklich sehr ausführlich. Ich bespreche dabei auch mit ihnen, was machen wir das ganze Schuljahr über oder was habe ich vorzumachen, welche Themen sind mir wichtig. Und dann wird es ein bisschen kompliziert. Ich habe nämlich eine unheimlich komplexe, über die letzten Jahre verfeinerte und lange noch nicht ganz perfekt ausgereifte Excel-Liste, die sehr minutiös genau mir die Dinge zusammenrechnet am Ende zu einer Note. Das ist für mich ein Hilfsmittel, weil ich möglichst nach jeder Stunde oder zum Teil schon in der Stunde mir notiere, wie ist die Mitarbeit oder wie ist dieses Referat oder wer hat seine Hausaufgaben abgegeben. Und ich dann auch bei Schülern, die vielleicht schwächer sind oder die viel stören oder die viel miteinander tratschen, ich dann relativ schnell schon in der Stunde sagt, der hat halt gut mitgearbeitet, sodass ich nachher gar nicht mehr die Zeit habe, so, oh, der war halt wieder nervig. Sondern ich trage das möglichst noch im Moment ein, sodass dieser Eindruck von, er hat gut mitgearbeitet, in meinen Aufzeichnungen bleibt. Und dann am Schluss durch einfach die schiere Masse an Einzelpunkten zumindest gefühlt etwas Objektiveres herauskommt. Und ich lasse Schüler dann auch, also Schüler haben bei mir grundsätzlich jederzeit die Möglichkeit, mich nach ihrem aktuellen Notenstand zu fragen. Das wird unterschiedlich viel genützt, hauptsächlich in Stunden, wenn ich Schularbeiten zurückgebe dann. Meine erste Frage ist trotzdem immer, und was glaubst du, was du hast? Und dann sehen wir, ob wir uns in der Mitte treffen oder nicht. Ob die Einschätzung des Schülers über sich selbst die gleiche ist wie meine. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, das größte Problem an der Beurteilung oder die größte Schwierigkeit ist eine meistens sehr komplexe Person, also die komplexen Leistungen und alle Einzeldinge, die ein Schüler so leistet, tut und kann und wie er sich verbessert, dann zusammenzudampfen auf, in Form von Zahlen, dann halt eine einzelne Ziffer.
Stimme ich dir absolut zu. Du hast auch etwas gesagt, was ich tatsächlich auch sehr gerne nutze, wenn ich gerade den Eindruck habe, wie jemand mitarbeitet, auch, dass ich mir gleich eine Notiz anfertige. Also generell mache ich mir natürlich auch noch nach den Stunden immer ein Bild über die Leistung oder die Leistungsbereitschaft der jeweiligen Kinder. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, über den ich weiß, der mal auch dazu, sich selber mit dem Verhalten im Weg zu stehen, dann schreibe ich mir das sofort auf.
Ja, wenn das gute
Mitarbeiter, so, ja. Weil das einfach zu oft dann hinten runterfällt.
Ja, und mag überraschend sein, Schüler, die sich mit ihrem Verhalten, ihrer Leistung im Weg stehen, gibt es gar nicht so wenige. Der letzte Punkt, den wir vielleicht noch haben, ist, gibt es sowas wie Verbalbeurteilungen? in Deutschland? Also gibt es die Möglichkeit, quasi aus eine Opt-out, Variante und statt Ziffernoten, in Texten zu beurteilen?
Also für die weiterführenden Schulen kann ich dir diese Frage tatsächlich nicht beantworten. Bei uns an der Grundschule ist es so, dass im ersten Schuljahr immer ein Berichtszeugnis verfasst wird, und zwar am Ende des ersten Schuljahres. Da gibt es zum Halbjahreswechsel eben kein Zeugnis. Ab der zweiten Klasse werden dann Noten eingeführt.
Bei uns relativ ähnlich, mit dem Unterschied, dass es in der ersten Klasse Volksschule die Möglichkeit gibt, dass die Schule sich dazu entscheidet, statt der Ziffernoten im Zeugnis und in der Schulnachricht verbal zu beurteilen, was, glaube ich, auch dadurch ein bisschen einfacher ist. Ich weiß nicht, haben auch bei euch in der Grundschule Schüler unterschiedliche Lehrer oder auch nur einen?
Das hängt zum einen von der Schule selber ab und von der Personalsituation. Ich bin jetzt an einer Schule, die ein stärkeres Fachlehrerprinzip hat, weil wir mit etwa 400 Schülerinnen und Schülern auch ein größeres Kollegium haben von über 30 Personen. An meiner vorherigen Schule waren wir bei weniger als 100 Kindern zu 10 aufgestellt, und da galt vorwiegend das Klassenlehrerprinzip, und der Fach- und Lehrerunterricht wurde halt eben nur ganz selten erteilt.
Es ist bei uns tatsächlich so, dass in der Volksschule grundsätzlich nur eine Lehrperson die Klasse betreut, mit leichten Ausnahmen in Religion. Da gibt es eigene Religionslehrerinnen meistens. Und ich glaube, in Werkerziehung, zumindest war das vor ungefähr 20 Jahren so, ob das immer noch so ist, müsste ich mal eben rübergehen zu den Kolleginnen und das dort erfragen. Aber sonst ist es eigentlich immer so, dass die ganze Volksschule über Klasse nur von einer Lehrerin oder einem Lehrer unterrichtet wird. Also es gibt eigentlich kein Fachlehrerprinzip bei uns in der Primarstufe. Was natürlich auch das Verbalbeurteilen einfacher macht, weil die eine Lehrperson hat halt die ganze Klasse immer in jedem Fach.
Ja, also wir haben natürlich auch grundsätzlich das Klassenlehrerprinzip, dass die Klassenlehrkraft tatsächlich nach Möglichkeit wenigstens zwei Hauptfächer in der Klasse unterrichtet, oder eben noch mehr. Aber es gibt eben Fächer, da ist das nicht möglich. Zum Beispiel Religion kann auch nur von Religionslehrern erteilt werden. Ethik ist bei uns auch als Fach nicht unbedingt einfach fachfremd zu besetzen, sondern sollte auch Fachkollegen folgen, oder auch Sportunterricht.
Sportunterricht machen bei uns tatsächlich auch die KlassenlehrerInnen selbst. Wie gesagt, das ist so, dass sie bis zur Schulnachricht im zweiten Schuljahr Volksschulen sich dazu entscheiden können. Sie möchten verbal beurteilen. Ab dann, also spätestens das Jahreszeugnis in der zweiten Klasse Volksschule, hat dann mit Ziffernoten zu beurteilen. Und ab dann gibt es nichts anderes mehr. Mit vielleicht einzelnen Ausnahmen irgendwo an Berufsschulen oder ähnlichen Dingen. Da kenne ich mich aber auch nicht so gut aus, vielleicht in irgendwelchen Sonderformen noch, aber gut. Möchtest du noch was sagen zum Beurteilen oder zu Noten?
Also, wir stehen ja eigentlich immer bei dem Anspruch, möglichst objektiv darzulegen, welche Leistung erbracht wird, aber auch eben den individuellen Fortschritt zu berücksichtigen. Und ich finde, auch das ist einer der Knackpunkte bei der Notengebung. Es gibt einfach manchmal Kinder, die sind von ihrem Grundnaturell total zurückgezogen und sagen kaum was. Und wenn man merkt, dass die aus sich herauskommen, ist das eine Riesenleistung, die diese Kinder für sich selber bringen. Aber eine Note kann sie in Bezug zum Beispiel auf die Klasse nicht richtig ausdrücken. Denn wenn jemand vorher fast nichts sagt und dafür jetzt so einigermaßen was sagt, wäre es vielleicht objektiv gesehen die Steigerung um eine Note. Wobei das für das Kind ein viel größerer Fortschritt ist. Und ich finde, gerade da steht man immer irgendwie vor dem Dilemma, die Note eben, ja, also auch nicht vergeben. Und ich finde, das sind die Punkte, da kann man gar keine richtig gerechte Note geben.
Das ist ja in Fächern wie in Sprachen oder in Fremdsprachen oder in Mathematik noch viel, viel extremer, die ja aufbauend sind. Also wenn der Schüler ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang nichts macht oder dann das ganze Jahr nicht und dann trotzdem irgendwie aufsteigt in die nächsthöhere Schulstufe und sich dann im nächsten Jahr verbessert, weil er jetzt endlich das aufgeholt hat, was er im letzten Jahr nicht geschafft hat, nicht gekonnt hat, dann kann er ja trotzdem das nicht, was ich dieses Jahr verlange. Das ist vielleicht für ihn eine irrsinnige individuelle Verbesserung, weil er jetzt endlich die Grundlagen geschaffen hat. Er bringt ja trotzdem die geforderte Leistung im aktuellen Schuljahr nicht. Und das ist noch viel, viel extremer, glaube ich. Aber es ist trotzdem eine Leistung, die nicht einmal das, um das jetzt nochmal rauszugraben, erfüllt.
Ja, und das ist so ein bisschen die Krux.
Gut, dann haben wir heute doch in einem knappen, schnellen Überblick über Zeugnisse gesprochen, über Noten, über Beurteilung, über Verbindendes und Trennendes und hoffentlich das nächste Mal in einem kürzeren Abstand als zwischen der ersten und der zweiten Folge. Was uns sicher dabei hilft, unseren Neujahrsvorsatz einzuhalten, ist, wenn man uns anhört, ja, also wenn wir in den Statistiken sehen, wir werden gehört. Und wenn man auf Spotify kann man abonnieren und auf iTunes kann man Bewertungen vergeben. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn man uns auf Twitter anschreibt und uns Feedback gibt oder Themenvorschläge macht. Da sind wir auch sehr glücklich. Unsere Twitter-Handles stehen dann in den Shownotes. Ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.